dann kann das nicht von Gott losgelöst sein. Also du darfst, wenn du Teil von Gottes Familie sein möchtest, mitgestalten. Du darfst dich einbringen mit dem, was dich bewegt, mit deinen Fragen, mit deinen Träumen, mit deiner Initiative. Ich fange mit dem ersten Part an, mit Fragen. Darf man überhaupt Fragen stellen, frage ich. Ich behaupte es ja einfach mal so frech, dass man Fragen stellen darf. Das habe ich nicht immer so in meinem Leben vertreten. Ich war eher einer, der darauf bedacht war, zu glauben. Und Fragen waren für mich mehr ein Ausdruck von menschlichem Hochmut. Ist es nicht menschlicher Hochmut, Gott in Frage zu stellen? Naja, es hat schon was mit Hochmut zu tun, aber ich rede ja nicht davon, Gott erstmal in Frage zu stellen, sondern ich rede davon, Gott Fragen zu stellen. Und das ist nicht das Gleiche. Ich behaupte, dass wir eigentlich die ganze Zeit Fragen stellen. Ich behaupte das mal. Nur sind sie oft rhetorische Art. Das heißt, wir wissen schon, was für eine Antwort wir gerne hätten. Also wenn wir die Bibel zum Beispiel aufschlagen, dann ist es ja nicht so, dass die Bibel uns die ganze Zeit was erzählt und wir einfach nur die zeitlosen Wahrheiten lernen. Sondern es ist so, dass wir mit einer bestimmten Frage im Kopf den Text lesen und darauf eben eine Antwort finden oder nicht. Ich mache das mal an einer sehr strittigen Frage deutlich. Und wir haben gestern ja der Pate gesehen hier, mit allen, die die Nacht hier verbracht haben. Die konnten die drei Teile von der Pate sehen, sehr lang. Und am Ende des ersten Teils sagt der neue Pate sozusagen zu seiner Frau, du hast eine Frage. Überleg dir gut, welche Frage du hast. Und ich habe das Gefühl, dass man manchmal die Bibel so liest, dass man halt einen Text hat und sich denkt, ich habe eine Frage. Und es ist völlig klar, welche Frage das ist. Zum Beispiel war für mich völlig klar, wenn ich den Schöpfungsbericht gelesen habe, dass die Frage, die es zu beantworten gibt, war, ist die Evolutionsthese richtig oder die 6 Tage Schöpfung? Das ist die Frage, wenn ich den Text lese, die Frage in meinem Kopf. Nur das Problem ist, wenn ich jetzt, wenn ich drüber nachdenke, dass das Menschen, die alten Hebräer geschrieben haben, lange vor der Zeit, in der es überhaupt sowas wie eine Evolutionsthese gab, lange vor einer Aufklärung, die so detailliert gedacht hat, dann merke ich vielleicht schon, dass die ersten Leute, die diesen Text geschrieben haben, dass es denen vielleicht nicht um Evolution oder Schöpfung ging, sondern dass sie eine andere Frage im Hinterkopf hatten. Und dann wird meine eine Frage vielleicht zu dem, warum haben die alten Hebräer den Text aufgeschrieben? Und dann gucke ich mir den Text an und merke zum Beispiel, dass erst am 4. Tag Gott die Weltenzeit schafft, Sonne und Mond. Und dann frage ich mich, was bedeutet das? Ich möchte hier überhaupt nicht weiter ins Detail gehen. Wir können das später alles zusammen diskutieren, wenn ihr Lust habt. Aber Ich habe dieses Beispiel rausgegriffen, weil es für mich ein Klassiker war in meiner Schulzeit. Ich habe mich in meiner Schulzeit gerne mit Leuten gebasht in meiner Klasse und habe denen allen erklärt, warum die Bibel wahr ist und die Evolution nicht. Ich habe das nicht unbedingt erfolgreich gemacht, also ich habe nicht viele Jünger bekommen dadurch. Ich habe erst im Nachhinein, und das habe ich auch einigen von euch schon öfter mal erzählt, gemerkt, dass es mir eigentlich gar nicht so sehr darum ging, dass die anderen etwas irgendwie Gott darin erkennen, in dem, was ich sage, sondern dass es mir darum ging, ihnen zu sagen, ich habe recht. Ich weiß, wie es ist. Ihr mit eurer These habt nicht recht. Ich habe recht. Und ich habe gemerkt, dass diese Gedanken, die ich da aus der Bibel für mich gelernt habe, dass sie mich überhaupt nicht zu einem liebevolleren Menschen gemacht haben, sondern zu einem, der über andere gerichtet hat und der selbst Recht haben wollte. Und das hat mich ins Fragen gebracht. Mich hat quasi mein persönliches Leben, in dem ich gemerkt habe, die Sachen, die ich gelernt habe, bringen mich nicht dazu, andere Menschen zu lieben, sondern sie bringen mich dazu, sie eher zu verurteilen, mich von ihnen abzuwenden. Und dadurch bin ich ins Fragen gekommen. Stimmen wirklich alle Sachen, die ich gelernt habe? Oder stelle ich vielleicht die falsche Frage? Müsste ich anders ansetzen? Ich weiß es nicht. Aber ich habe gemerkt, dass meine Position mich nicht zu einem liebevolleren Menschen gemacht haben, sondern zu einem, der über Menschen richtet. Und dann habe ich immer mehr Menschen kennengelernt, die Gott und andere Menschen von ganzem Herzen geliebt haben oder es auch heute noch machen und keine Angst hatten, Fragen zu stellen, die keine Angst vor Fragen hatten. Und die Menschen haben mich inspiriert, weil ich merkte, es ist nicht, dass sie sich irgendwie was bewahren müssen, dass sie sich von anderen abgrenzen müssen, sondern dass sie Gott und Menschen lieben wollen und deswegen Fragen stellen und andere Fragen als ich. Und so bin ich zu der Frage gekommen, ich muss das hier bedienen, glaubst du, Sepp, du musst mir helfen. Ach. Drück du einfach. So bin ich zu der Frage gekommen, glaubst du an Gott oder glaubst du an dein Bild von Gott, so wie du gelernt hast, dass Gott ist oder so wie du ihn gerne hättest? Und die Sache ist, Gott, wir müssen eigentlich immer an also wir können Gott nie ganz fassen. Wir können nie sagen, wir glauben rein und absolut an Gott und alles, was wir glauben, ist perfekt und richtig. Denn jede Theorie über Gott ist unzulänglich. Jede Erfahrung von Gott ist irgendwie flüchtig. Und nichts und niemand kann Gott fassen und in eine Box stecken und sagen, so genau ist er. Und die ganze Bibel ist ein Zeugnis davon, wie Menschen nach Gott fragen, nach Gott suchen, Gott erleben, wie Gott in ihr Leben reinspricht und wie er das auf verschiedene Arten und Weise tut. Und die ganze Bibel hat den Mut, das nebeneinander stehen zu lassen und kein perfektes System daraus zu machen, in dem ein ganz klares Bild rauskommt. Die ganze Bibel dreht sich um dieses Geheimnis, dass Gott mit dem Mensch redet. Das, was da passiert, ist wie die unterschiedlichen Farben, die sich durch ein Prisma brechen und doch von der gleichen Lichtquelle von Gott kommen. Das heißt, indem man Fragen stellt, kann sich der Fokus verändern. Da kann es plötzlich sein, dass ich nicht mehr so darauf achte, wie war das mit der Evolutionstheorie, sondern dass ich frage, warum haben die das geschrieben? Und dadurch einen anderen Fokus darauf kriege. Es kann sein, dass ich durch Fragen wie ein Weitwinkelobjektiv aufgesetzt bekomme und merke, was es dann noch für Möglichkeiten neben meinem Standpunkt gibt. Und ich glaube, dass man einen Raum braucht, in dem man Fragen stellen darf, ohne Angst zu haben, dass man einen auf den Deckel kriegt oder dass man gleich seinen ganzen Glauben verliert. Aber ich kann dir auch sagen, du musst dir nicht jede Frage der Welt stellen. Musst du nicht. Das macht das Leben einfacher, wenn man sich nicht alle Fragen der Welt stellen muss. Aber wenn du denkst, du weißt schon alles, und wenn du aber merkst, du kannst andere Menschen eigentlich nicht in ihrer Meinung stehen lassen, du kannst anderen nicht liebevoll begegnen, dann stell dir Fragen. Das möchte ich sagen, wenn du denkst, du weißt ganz genau alles, wie es ist über Gott, aber du merkst, du kannst anderen Menschen nicht liebevoll begegnen, dann fang an, dir Fragen zu stellen. So, es ist also möglich, dass Fragen einen in die Weite führen können. Das sind dann mögliche Fragen, die man sich stellen kann. Muss man sich nicht stellen. Aber es gibt auch andere Arten von Fragen, die musst du dir stellen. Nicht, weil du sie dir stellen musst, sondern weil sie sich dir stellen. Du hast sie nicht hineingebeten, die Fragen. Die kommen von alleine. Es gibt Fragen, denen musst du dich aussetzen, einfach weil sie zu dir kommen. Ich nenne die Fragen notwendige Fragen, weil du mit ihnen ringen musst, um die Not zu wenden, die du in deinem Leben empfindest. Die musst du einfach an dich ranlassen, weil sich etwas in deinem Leben ändern muss, weil was nicht mehr zusammenpasst. Durch die Fragen musst du durch, um die Not, die du empfindest, zu wenden. Manche Fragen sind notwendig. Sie müssen gestellt werden. Jemand, der das in letzter Zeit erlebt und das sehr netterweise mit uns teilen würde, ist die Chris. Und die würde ich nach vorne bitten und euch bitten, dass ihr mal heftig die Hände zusammenklatscht. Dankeschön, Chris. Wir haben ausgemacht, dass ich ihr ein paar Fragen stellen darf. Wir haben die Antworten vorher nicht abgesprochen.
Deswegen weiß ich auch nicht, ob sie in die Predigt passen.
Das lass mal mein Problem sein. Okay. Wir sind ja so ein bisschen zusammen unterwegs im letzten Jahr, dass wir immer wieder miteinander gesprochen haben. Und ich hatte das Gefühl bei dir, dass du auf so notwendige Fragen getroffen bist, also dass sie dich getroffen haben und du dich ihnen irgendwie stellen musst. Kannst du uns ganz kurz beschreiben, welche Art von Fragen dich beschäftigen?
Also es ging bis ganz tief. Die harte Frage, ist Gott gut? Weil ich gar nicht so mega schlimme, aber für mich sehr existenziell kratzende Sachen erlebt habe, wo ich eigentlich von ausgegangen war, dass Gott die schon regelt, aber er hat sie nicht geregelt, zumindest nicht in der Zeit, die ich ihm dafür gegeben habe. Also habe ich zum Beispiel Gott gefragt, bist du gut, bist du wirklich für mich? Sind all die Zusagen, die ich bekommen habe, die ich mir aus der Bibel rausgepickt habe, die mir andere Leute gegeben haben zur Ermutigung, sind die wahr? Gelten die für mich? Gelten die wirklich für jeden? Kann ich da drauf bauen? Kann ich Entscheidungen treffen, die auf solchen Zusagen bauen und das trägt? Weil ich habe erlebt, ich habe das gemacht und es hat mich eine Zeit lang nicht getragen, sondern ich war am Ende meiner Kraft. Ja, so Fragen.
Die stellt man sich nicht von alleine, sondern die drängen sich auf. Die sind bösartig. Auf welchen Weg haben dich die Fragen, also die sind ohne zu klopfen reingekommen, auf welchen Weg haben die dich gebracht? Also erkennst du irgendwas Gutes darin oder sind sie einfach vor allem niederschmetternd oder wo haben die dich hingeführt?
Also sie waren einige Monate niederschmetternd. Inzwischen fange ich an, Gutes drin zu erkennen, zum Beispiel das, was du gerade vorgestellt hast, glaube ich an Gott oder an ein Gottesbild. Ich habe für mich inzwischen erkannt, ich hatte ein Gottesbild und Gott da reingesteckt und gesagt, so musst du sein und so musst du jetzt bitte auch reagieren, sonst passt mein Leben nicht mehr, was ich da drauf gebaut habe. Und das finde ich jetzt sehr wertvoll für mich, dass ich Abstand dazu bekommen habe zu meinem Gottesbild und jetzt neu schauen kann, reflektierter schauen kann, vielleicht nicht mehr ganz so naiv schauen kann, wie sich Gott mir jetzt neu vorstellt. Ja. Das zum Beispiel. Und was anderes, was für mich sehr wertvoll ist, ist, dass ich jetzt die Fragen anderer Leute viel besser nachvollziehen kann. Und an dieser Stelle ein großes Entschuldigung für alle schnellen Antworten, die ich euch irgendwann mal gegeben habe, wenn ihr mit einem Problem zu mir kamt. Ich weiß inzwischen, wie scheiße das ist, wenn jemand einfach nur eine schnelle Antwort hat, die nicht passt und dass manchmal Fragen einfach stehen bleiben müssen und Zeit brauchen und vielleicht auch über Jahre nicht beantwortet werden. Ja.
Und also du sagst, dass es zumindest mit der Zeit ein bisschen einfacher geworden ist. Was hat dir geholfen oder was hilft dir, um damit irgendwie leben zu können?
Das ist, dass ich die Zeit habe. Also ich habe mir jetzt die Zeit genommen und mein Umfeld, mein Mann vor allem, meine Gemeinde, also ihr, habt mir die Zeit gegeben. Keiner drängt mich, schnelle Antworten zu finden und wieder funktionieren zu müssen. Und ich habe das Gefühl, ich kann wirklich ganz langsam, behutsam und total kritisch und gemein Gott gegenüber sein. Sagen hier, nee, du, da, so schnell lasse ich mich nicht wieder um den Finger wickeln. Und weiß aber, damit wird's, werde ich ein festeres, stabileres Fundament haben, als wenn ich mir jetzt wieder schnell Zusagen geben lasse oder so schnell ein Trostpflaster drauf geben lasse. Und das finde ich total gut, dass ich Leute habe, die das mit mir gemeinsam aushalten. Das ist jetzt einfach mal eine unschön lange Zeit, ich kritisch bin und nicht selber Antworten habe. Ja.
Das ist eigentlich schon fast damit meine Frage beantwortet, aber vielleicht geht es noch ein bisschen weiter. Was erwartest du von deiner Gemeinde in dieser Situation? Also du hast schon gesagt, was dir hilft, aber vielleicht kann man ja auch noch Sachen ändern im Umgang damit. Ich weiß es nicht.
Also Zeit geben ist das Erste. Einfach zuhören und mittragen, mit aushalten. Nichts überstülpen ist ganz wichtig. Auch kein Gebet überstülpen. Also ging mir jetzt zumindest so, dass ich Fürbittgebete gerade gar nicht aushalten kann, weil die mir wie so ein schnelles Trostpflaster vorkommen und was aber nicht, die Wunde darunter ist halt wesentlich tiefer. Und Freund sein, auch wenn man gerade vielleicht kein gemeinsames geistliches Thema hat, was vorher oder was außerhalb wird es mehr Sinn macht. In Gemeinde haben wir ja das gemeinsame Thema Gott und dass wir Gott lieb haben und was wir reisen wollen in der Stadt. Das ist das, was mich mit den meisten von euch verbunden hat, zumindest bis vor einem Jahr. Und seit einem Jahr habe ich ein anderes Thema und ich bin froh, trotzdem Teil dieser Gemeinschaft sein zu können und dass ich Freunde habe, mit denen ich noch andere Themen habe, also mein soziales Umfeld nicht wegbricht. Ja.
Oh, vielen Dank. Ich glaube, das gibt einen ziemlich tiefen Einblick in dein Leben, wie das aussehen kann. Das sind notwendige Fragen. Glauben heißt nicht, Fragen zu verdrängen, sondern es heißt, trotz und mit diesen Fragen irgendwie sich Gott vor die Füße zu schleudern, auch wenn man manchmal gar nicht weiß, wie er eigentlich noch ist. Das machen die Leute in den Psalmen zum Beispiel, die Gott einfach nur anklagen, die ihn fragen, warum? Und sie dürfen das. Sie dürfen fragen und damit zu Gott irgendwie kommen. Überaus harter Cut, den ich jetzt vorhab. Von den Fragen zu den Träumen. Ja. Wenn du merkst, dass gerade irgendeine Frage in dir brennt, dann möchte ich dich dazu ermutigen, an dieser Frage dran zu bleiben. Wir sind hier jede Woche und es gibt jede Woche irgendein Thema und man hat immer das Gefühl, dieses Thema ist ultra wichtig und man könnte eigentlich die ganze Woche sich nur damit beschäftigen, über dieses Thema nachzudenken. Aber wenn bei dir gerade eine Frage ist, die brennt in deinem Kopf, auf deinem Herzen, dann nimm dir die Freiheit, an dieser Frage dran zu bleiben und nicht jede Woche ein neues Thema drüber zu stülpen. Nicht immer wieder kurz über was anderes nachzudenken, sondern nimm dir die Freiheit, an deinen Fragen, die tief gehen, dran zu bleiben. Da muss man auch nicht immer voll bei allem anderen dabei sein, weil es manchmal einfach auch gar nicht geht. Also, zu den Träumen. Ja. Was hat Gott nun mit unseren Träumen zu tun? Ich glaube, dass wir hier so vielleicht, wenn man es mal ganz grob kategorisiert, zwei Typen von Menschen sitzen haben. Es gibt die einen, die träumen. Also die das sind Leute, die wirklich aus ihren Träumen leben. Die wissen, das will ich mal haben. Da hat Gott, sowas hat er vor. Und da werde ich hingehen. Und das motiviert sie, heute zu leben, weil sie wissen, was dann passieren wird, weil sie sie antreibt. Und es gibt die anderen Leute, die sagen, wenn man jetzt ganz krass ist, also träumen tue ich nachts. Auch nicht immer. Ich weiß auch nicht immer, was da vorkam. Aber ich träume schon manchmal nachts. Und ich glaube aber auch, dass viele von denen, die heute nur noch nachts träumen, zumindest früher mal geträumt haben. Also für mich ist Teenie-Alter so eine Zeit zum Träumen. Ich weiß nicht, wie träumerisch ihr in den Teenie-Jahren drauf wart, aber ich habe so angefangen, dass ich eigentlich erst der beste Tennisspieler der Welt werden wollte. Das habe ich 3 Jahre lang probiert, habe irgendwann gemerkt, ich habe noch kein Spiel gewonnen, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr. Das ist wirklich wahr, ich habe kein Punktespiel gewonnen. Dann habe ich mir gedacht, ich werde einfach Fußballer. Fußballer habe ich 2 Jahre im Verein Fußball gespielt, hatte aber nie einen Spielerpass, habe kein einziges Spiel mitgemacht. Dann habe ich gedacht, ich werde aber Basketballer. Basketball habe ich auch gespielt, aber dann musste ich mich entscheiden zwischen meiner Basketballer- und meiner Musikerkarriere. Und da ich das noch realistischer war, dass ich mal Rockstar werde als NBA-Spieler, habe ich halt das mit der Musik weitergemacht. Das war gar nicht so schlecht, aber ist leider auch nicht, mein Traum ist leider nicht in Erfüllung gegangen, dass ich einst großer Rockstar werde. Aber es hat mich unglaublich angetrieben, dieser Traum. Also er hat mich zum Üben gebracht. Ich habe in der Zeit ständig über Musik nachgedacht, habe neue Songs geschrieben, saß in der Schule einfach nur da und habe darüber nachgedacht, wie wir irgendwelche Sachen arrangieren können. Habe stundenlang am Tag geübt. Dieser Traum hat mich angetrieben. Und ich habe das Gefühl, dass man jetzt so in unserem Alter vielleicht an so einer gewissen Grenze angekommen ist, von vielleicht noch im Studium, wo man Träume hat, wie das mit dem Job werden kann, vielleicht wie es werden kann, wenn man mal die oder denjenigen gefunden hat und dann sein Leben zusammen verbringt oder wo man noch alles hinreisen könnte. Und vielleicht gibt es dann auch die haben schon ihren Job. Und die sind schon verheiratet, ist natürlich ein Traum, aber vielleicht haut es einen auch nicht jeden Tag um. Bei uns ist es so. Ja, ich weiß nicht. Aber da, man hat irgendwie das vielleicht auch nach dem Studium vielleicht mit dem Träumen ein bisschen aufgehört, weil der Alltag angefangen hat und der Alltag auch sehr einnehmend ist. Und wenn man dann so Sprüche hört wie lebe deinen Traum, ich weiß nicht, ob ihr mit dem Spruch was, also er motiviert mich nicht, wenn ich das höre. Lebe deinen Traum. Ja, danke. Da kann man vielleicht noch müde lächeln. Aber Träume bedeuten für mich eigentlich zu sagen, dass ich in meinem ganzen Alltag mit allem, was sich mir direkt vor die Füße legt und sagt, tu es, tu mich, hier organisiere und so, allem, was ich den ganzen Tag erlebe, dass ich sage, dass ich möchte darüber nicht vergessen, was ich eigentlich will. Ich möchte es nicht vergessen. Ich möchte mir die Zeit nehmen, ich möchte mich einfach mal rausnehmen, um zu träumen davon, was ich eigentlich gerne möchte. Ich möchte nicht all meine Gefühle und Gedanken für das hergeben, was mir jeden Tag passiert. Und vielleicht träumt man dann vom nächsten Urlaub, das ist auch nett und legitim. Aber ich finde es zu wenig, sich von Jahresurlaub zu Jahresurlaub durchzutanken. Und ich glaube, dass jeder von uns davon träumt, irgendetwas zu tun, was Bedeutung hat. Ich glaube, dass jeder von uns davon träumt, etwas zu tun, was bleibende Bedeutung hat, was wirklich wichtig ist. Und ich glaube, dass das mit dem letzten Punkt, mit deiner Initiative zusammenhängt. Deswegen möchte ich da gleich drauf mit weitergehen. Zu deiner Initiative. Und ich möchte das Basketballbild, das passt eigentlich ganz gut, dass ich davon eben erzählt habe, aufnehmen. Und zwar, stellt euch vor, wir sind beim NBA All-Star Game. Das heißt, die besten Spieler der NBA, ohne mich, machen ihr großes Spiel gegeneinander. Und sie haben, ich weiß nicht in welchem Jahr, Pastor Rick Warren eingeladen, dass er vor dem Spiel den Spielern noch irgendwas erzählt. Also sitzen da die ganzen Größen der NBA, verdienen alle so 30 Millionen im Jahr und hören Pastor Rick Warren zu. Und er fragt sie, was habt ihr in eurer Hand? Ist natürlich eine rhetorische Frage. Er gibt ihnen gleich die Antwort. Einen Basketball. Seht ihr auch hier? Ja. Und er sagt zu ihnen, dieser Basketball repräsentiert eure Identität, euer Einkommen, euren Einfluss. Ihr seid Basketballspieler, das seid ihr, eure Identität, das macht euch aus. Und ihr seid es, weil ihr so unfassbar gut darin seid, einen kleinen Ball in einen kleinen Korb reinzuschmeißen. Und dafür kriegt ihr viele Millionen von Kohle. Und ihr werdet euer Leben lang Basketballspieler bleiben, NBA-Spieler. Jeder wird euer Leben lang wissen, der war NBA-Spieler. Und dadurch habt ihr einen enormen Einfluss. Das bedeutet aber auch, dass ihr eine Verantwortung habt. Ihr könnt zum Beispiel Kids, die auch Basketballer werden wollen, prägen. Schaut euch den Basketball in euren Händen an und fragt euch, was werdet ihr mit dem tun, was ihr bekommen habt? Was werdet ihr mit dem tun, was ihr bekommen habt? Er fragt einfach diese ganzen Spieler, was habt ihr in eurer Hand? Basketball. Aha. Was werdet ihr damit machen? Und ich glaube, dass wir uns die gleiche Frage stellen müssen. Was hast du in deiner Hand? Jetzt können wir die Bildershow starten. Vielleicht ein Hammer. Handwerkliche Fähigkeiten. Eine Gitarre. Vielleicht bist du ultra musikalisch. Ein Mikrofon. Hast du ein Mikrofon in deiner Hand? Bist ultra wortgewandt. Vielleicht ein Stromkabel. Du hast immer Energie. Bücher. Du bist einfach das übelste Brain. Vielleicht hast du auch eine deutsche Eiche in der Hand. Also das heißt, du bist treu und hast Durchhaltevermögen. Ja, also muss man sich so ein bisschen anders vorstellen. Vielleicht hast du aber auch eine Uhr. Das heißt, du hast Zeit für andere. Vielleicht hast du Geld. Was hast du in deiner Hand? Was hast du bekommen? Und was wirst du mit dem, was du bekommen hast, tun? Paulus redet davon, dass jeder Einzelne, jeder von uns, wichtige Fähigkeiten von Gott bekommen hat, die er für andere einsetzen soll. Und die Frage an uns ist, was hast du bekommen? Was ist in deiner Hand? Und ich kenne viele von euch und ich weiß, eigentlich habt ihr mehr in eurer Hand, als ihr überhaupt einsetzen könnt. Bei manchen kann man eigentlich sagen, die ganze Liste, die ich aufgezählt habe, inklusive Birke. Nein, noch eine Birke obendrauf. Das habt ihr nicht verstanden. Wofür die steht, weiß ich noch nicht. Ich glaube, manche von uns oder viele von uns, eigentlich fast jeder, hat mehr von Gott bekommen, als er überhaupt einsetzen kann. Wenn man diese Rede hier schwingt, die ich gerade schwinge, mit setzt das ein, was ihr bekommen habt, dann muss man sich bewusst sein, dass wir alle eigentlich unglaublich viele Fähigkeiten von Gott mitbekommen haben. Und dass die Initiative, die freie Initiative, eine große Last sein kann. Ich habe vor kurzem ein Buch von Alain Ehrenberg gelesen, ein französischer Philosoph. Und er hat sich gefragt, warum die Menschen heute so viele Menschen heute depressiv sind. Und seine These ist, dass es damit was zu tun hat, dass man heute nicht mehr weiß, wenn ich Bäckerssohn bin, werde ich auch Bäcker und dann weiß ich, wie ich mein Brot backen muss und dann sind die Menschen glücklich und ich auch, sondern man kommt in diese Welt und hat 1000 Möglichkeiten und 1000 Fähigkeiten und man weiß eigentlich nie, wann es genug ist, wann man den Ball oft genug in den Korb geworfen hat, wann man seine Fähigkeiten richtig eingesetzt hat, wann man seine Initiative voll ausgeschöpft hat. Die freie Initiative, die kann irgendwie plötzlich erdrückend werden. Und ich möchte euch eine zweite Geschichte dazu erzählen. Wieder von einem Pastor, aber diesmal einem in der Schweiz, der einen Mann aus seiner Gemeinde bittet, dass er doch einen 20-Euro-Schein, einen Original-20-Euro-Schein, den er ihm gegeben hat, in die Bibel seiner Frau stecken soll. auf Seite 1026. Und der Pastor weiß von diesem Ehepaar, dass es die Bibel immer mitbringt in den Gottesdienst. Und dann steht er am Sonntag auf der Kanzel und sieht, das Ehepaar ist natürlich da, sitzt weit vorne, und er bittet die Frau, das ist Ilsedore, die bittet der Ilsedore, würdest du mal nach vorne kommen und bring gleich noch deine Bibel mit. Ilsedore ist ein bisschen verwundert, kommt nach vorne, und der Pastor schaut sie an und sagt, Ilsedore, vertraust du mir? Ja klar, klar, ich vertraue dir. Das ist völlig sicher. Wir kennen uns seit 20 Jahren. Ich weiß, wie du bist. Ich vertraue dir. Dann sagt so, ja gut, wenn du mir vertraust, dann gib mir bitte die 20 Euro aus deiner Bibel. Wie? 20 Euro aus meiner Bibel? Ich habe keine 20 Euro dabei. Ich habe hier jetzt nur meine Bibel. Ja, mach einfach mal, öffne die Bibel auf Seite 1026 und gib mir die 20 Euro, die da sind. Die Frau ist ziemlich verwundert, aber sie hat ja gesagt, sie vertraut ihrem Pastor, macht also die Bibel auf 1026 auf und sieht den 20-Euro-Schein. Völlig verwirrt gibt sie ihm den 20-Euro-Schein, und er schaut sie an und sagt, so wie das mit dir war jetzt hier, so macht das Gott mit uns. Er wird nie mehr von uns fordern, als er in uns hineingelegt hat. Gott wird nie mehr von uns fordern, als es hineingelegt hat in uns. Und der Pastor spielt damit auf etwas an, was Paulus in 1. Korinther 10 sagt. Gott wird euch nicht mehr auferlegen, als ihr tragen könnt. Und ich stocke jetzt ein bisschen, weil ihr eben das Gespräch mit Chris mitbekommen habt und sie eben gesagt hat, dass sie genau damit Probleme hat, dass sie eigentlich manchmal gar nicht spürt, dass Gott sie, also eigentlich das Gefühl hat, dass Gott sie gerade überfordert. Und ich muss sagen, dass ich sie gut verstehen kann, weil ich das Gefühl kenne, eigentlich überfordert zu sein. Weil ich das Gefühl kenne, dass man alles tun muss, was einem vor die Füße fällt. Dass man sich denkt, okay, wenn Gott mir nicht mehr auferlegt, als ich tragen kann, dann heißt das ja, ich kann alles tragen, was mir auf die Füße fällt. Weil er trägt es ja mit. Es ist ja seine Kraft, nicht meine Kraft. So könnte man denken. Das wäre verständlich. Aber ich glaube, dass Paulus damit was ganz anderes meint. Ich möchte es euch aus meinem Alltag ganz, ganz praktisch erzählen. Wenn ich eine Predigt vorbereite, so wie heute, dann stehe ich morgens, sonntagmorgens auf, und in meinem Kopf laufen 1000 Fragen ab. Ich denk permanent weiter. Wo, an welcher Stelle muss ich noch arbeiten? Was ist noch nicht so genau? Und dann denke ich, Marco, also du hast noch nicht gefrühstückt. Hallo, du kannst erstmal jetzt ganz gemütlich Kaffee machen, Zeitung lesen, und du machst es später. Aber es geht nicht, weil ich Angst habe, dass ich, wenn ich die Zeit nicht nutze, dass ich es nicht so gut machen könnte, wie wenn ich mir die Zeit jetzt noch dafür nehme. Und ich persönlich brauche das immer wieder von Gott, dass er mir zeigt, der muss da irgendwie manchmal richtig reinschreien oder dazwischenhauen, dass wenn er mir nicht mehr auferlegt, als ich tragen kann, dann bedeutet das, dass ich meine eigenen Grenzen akzeptieren darf und es ihm überlassen kann, den Rest zu tun, der mir unmöglich ist. Das heißt für mich praktisch, ich muss mir jeden Morgen, wenn mir sowas passiert, knallhart sagen, Gott, ich habe meine Zeit, ich habe meine Gedanken, die ich dem Ganzen widmen kann, aber ich werde verrückt, wenn ich jetzt noch viel mehr darüber nachdenken muss, und ich glaube, dass ich es nicht muss, weil ich nur das geben kann, was ich kann. Und ich möchte jetzt Stopp sagen, und den Rest machst du. Und es fällt mir unglaublich schwer, aber ich glaube, dass Gott damit meint, dass wir nur das tragen brauchen, was wir auch tragen können, und dass er den Rest macht. Nicht, dass wir alles tragen müssen, was uns vor die Füße fällt oder was wir tun könnten. Ist das ein bisschen verständlich, der Unterschied? Alles klar. Also die Frage, wo wir uns einsetzen können, wo unser Platz ist, wo unsere Initiative ja, sich beanschlägt, sage ich mal, hat etwas aus einer Mischung zu, hat irgendwas mit einer Mischung aus Leidenschaft zu tun. Das ist das, wofür unser Herz schlägt, wo wir wirklich das Gefühl haben, dafür möchte ich mich einsetzen, dafür möchte ich üben, dafür möchte ich anderen Leuten, mit anderen Leuten Zeit verbringen. Aber Leidenschaft kann auch bedeuten, dass wir etwas erleben, das uns Leiden schafft. So wie es bei Jesus war, dass wenn er an Menschen vorbeigelaufen ist und gesehen hat, dass er diesem Menschen eigentlich der Nächste sein muss, weil ihm kein anderer der Nächste ist, dann hat es ihm eine Leidenschaft in ihm ausgelöst. Und dann war er für diesen Menschen da. Deswegen kann Leidenschaft bedeuten, dass dein Herz wie wild für etwas schlägt und du überhaupt kein Problem hast, dich dafür einzusetzen. Aber es kann auch sein, dass du mit der U-Bahn fährst und dir denkst, Mist, irgendjemand muss sich doch um diesen Menschen da kümmern. Und vielleicht bist derjenige du. Die Initiative hat etwas mit Leidenschaft, aber auch mit deinen Gaben, das heißt mit dem, was du in deiner Hand hast, mit dem Basketball, mit der Gitarre, was weiß ich, und mit der Situation, in die du hineingestellt bist, zu tun. Da, wo sich diese drei Bereiche überschneiden, ich habe das mal so ein bisschen grafisch für euch aufgestellt, da, wo sich diese drei Bereiche überschneiden, da würde ich dir wünschen, dass du einen Punkt findest, wo du dich einsetzen kannst. Und das bedeutet aber auch, dass man bei manchem anderen vielleicht Nein sagen muss, wenn man merkt, eigentlich setze ich mich gerade auf 10 Ebenen ein, aber ich kann eigentlich nur 2. Und ich kann mich auf den 2 nur richtig einsetzen, wenn ich bei den anderen Stopp sage. Dann mach das. Dann sag Stopp. Und setz dich da ein, wo deine Gaben, deine Leidenschaft und die Situation, in der du drin bist, zusammenpassen. Ich kann euch kein Prinzip dazu sagen, wie ihr das genau rausfindet. Ich kann euch keine 10 Punkte sagen, die ihr jetzt durcharbeiten müsst, um das rauszufinden. Ich kann euch nur sagen, dass wir hier viele Christen zusammen sind. Und wenn du gerade überlegst, wo ist dieser Bereich, dann red mit jemandem drüber. Red mit Gott drüber, red mit anderen Christen drüber. Anders kriegen wir es nicht hin, herauszufinden, wo unser Platz für unsere Initiative ist. Einfacher kriegen wir es nicht, in der Regel. Manchmal fällt es wie Schuppen von den Augen, wie ein Stern vom Himmel. Aber oft kriegen wir das nur im Prozess zusammen mit Gott raus. Und ich möchte euch in diesem Sinne ein letztes Zitat vorlesen, und zwar von Madeleine Delbrel. Das ist eine Französin, wieder heute ist der Tag der Franzosen. Und sie selbst hat viel mit Menschen auf der Straße gearbeitet und hat sich da ganz gewidmet und hat ein Gebet hier aufgeschrieben. Sie spricht zu Gott. Ich glaube, du hast von den Leuten genug, die ständig davon reden, dir zu dienen, mit der Miene von Feldwebeln. Dich zu kennen mit dem Gehabe von Professoren. Zu dir zu gelangen nach den Regeln des Sports und dich zu lieben, wie man sich in einem alten Haushalt liebt. Eines Tages, als du ein wenig Lust auf etwas anderes hattest, hast du den heiligen Franz erfunden, Franz von Assisi, und aus ihm einen Gaukler gemacht. An uns ist es, uns von dir erfinden zu lassen, um fröhliche Leute zu sein, die ein Leben mit dir tanzen. Das klingt ziemlich leichtfüßig am Schluss, aber es war eine Frau, die ihr Leben den Armen auf der Straße gewidmet hat, die wusste, was ihre Leidenschaft ist, was ihre Gabe ist und was ihre Situation ist, und hat hat sich dann ganz Gott hingegeben und darin entdeckt, dass sie auch Freude dran haben kann, dass sie nicht mit bitterer Miene von Feldwebeln ihm dienen muss. Damit komme ich zum Ende. Kirche heißt Freiraum für mich, weil du darin Platz haben darfst, deine Träume vielleicht wieder zu entdecken oder nach ihnen zu fragen, nach dem, was du eigentlich wirklich willst, deine Fähigkeiten einzusetzen und deine Fragen zu stellen, jemanden, bei dem du deine Fragen stellen darfst. Und es kann sein, dass du das irgendwo in deinem Leben machst. Es kann sein, dass du einfach Arzt wirst und darin genau das lebst und für andere Menschen da bist und für Gemeinde nebenbei gar nicht so viel Zeit hast, aber anderen Menschen damit am besten dienen kannst, dann sei das. Und mach's mit Gott und mach's gut. Aber es kann auch sein, dass Kirche für dich ein Freiraum ist, in dem du deinen Platz findest mit deinen Träumen, mit deinen Gaben, was völlig Neues anfängst, was es hier noch gar nicht gibt, weil es anderen Menschen hilft, weil du damit was bewegen kannst, weil du deine Gaben dafür einsetzt. Dann mach das auch. Dafür ist Kirche Freiraum, dass einzelne Leute mit ihren Träumen davon, was sich bewegen kann, die Initiative ergreifen und mitgestalten, dem Ganzen den Stempel aufdrücken. Kirche heißt gemeinsam, um Gott zu kreisen. Ich möchte euch mit diesem Gedanken noch 10 Minuten Zeit geben. Und zwar sage ich euch, wofür ihr diese 10 Minuten habt. Und zwar, wofür immer ihr wollt, eigentlich. Aber wir haben 3 Angebote. Und zwar einmal hier vorne ein Plakat, da steht drauf, Fragen, die hier Raum haben sollten. Fragen, die vielleicht mal im Gottesdienst hier vorkommen sollten. Fragen, zu denen wir uns mal alle zusammen treffen sollten. Oder Fragen, die jeder Einzelne vielleicht mal durchdenken sollte. Die darfst du da einfach mal draufschreiben. Fragen, die hier Raum haben sollten. Oder vielleicht in deinem Leben mehr Raum haben sollten. Dann sind wir ja gerade an unserem Freiraumbild dran. Das ist heute der 2. Teil davon. Da hängt draußen ein großer Rahmen und da werden wir jeden Sonntag ein kleines Puzzlestück da reinsetzen. Und das heißt diesmal mein Traum von Gemeinde. Dieses gute Stück werden wir hinten neben die Theke legen. Und wenn du, da schreib einfach deine Gedanken, was dein Traum von Gemeinde in kurzen Worten ist. Schreib es einfach da drauf, sodass wir es immer wieder vor Augen haben und gucken können, was wollen wir eigentlich? Und als letztes hast du die Möglichkeit, dir zu überlegen, wie das ist mit diesen 3 Teilen, wenn du nochmal die Folie drauf machen könntest, wo die 3 Kreise sind, wo das vielleicht gerade bei dir im Leben so passt, dass Talente, Situation und Leidenschaft sich überschneiden, wo du dich eigentlich einsetzen möchtest. Und das ist überhaupt nicht so, dass du jetzt die Zeit dazu nutzen sollst, alles zu machen, sondern wenn eins von den 3 Sachen relevant ist, dann denk einfach die Zeit darüber nach. Und wenn nicht, dann red mit Gott über was anderes. Dafür hast du jetzt einfach ein paar Minuten Zeit und dann werden wir zusammen beten und danach was Leckeres essen, denke ich mal.